Nobe miteinander, Radio Dreieckland, Radio Dreieckland, wie jede Dunstieg um 7:45.
Ja, ihr hört Radio Dreieckland, ihr könnt uns hören.
Hier ist Radio Dreieckland, ihr könnt uns hören jeden Donnerstagabend 7:45 auf UKW 101 bis 104 MHz. Für alle, die uns heute das erste Mal hören, Radio Dreieckland ist ein freier, unabhängiger Regionalsender im Dreieckland, wo jeder, der gegen die Umweltgefährdung durch Atomkraftwerke und gegen Wohnraumzerstörung ist, das Wort ergreifen kann und die Zukunft und die Ideen selbst äußern kann.
Ja, Radio Dreieckland, jede Donnerstagabend, außer letzte Woche, weil da gab es wieder mal eine kleine technische Panne. Mir nachher drüber kurz. Dann als zweites, zuerst ein Bericht über gestern, der erste Tag vom Wiel-Prozess in Mannheim, der Wiederaufnahme. Dann, was heute in Mannheim gelaufen ist. Als nächstes dann ein Beitrag von der Kriminalisierungsgruppe zu den anstehenden Prozessen um den Schwarzwaldhof. Und zum Schluss ein Beitrag von der Aktion Dritter Welt zu dem Argument, warum es notwendig ist, in der ersten Welt Atomkraftwerke zu bauen, um dann Öl zu sparen, inwieweit es richtig ist oder nicht.
Ja, und möchten noch darauf hinweisen, dass jetzt am kommenden Samstag von 12 bis 14 Uhr eine Sondersendung stattfindet, speziell über den Wiel-Prozess, über die Verhandlungstage am Mittwoch und Donnerstag und ein Rückblick und ein Ausblick über den Kampf gegen das Kernkraftwerk. Ja, und seit neuestem könnt ihr uns telefonisch erreichen, während der Sendung jeden Donnerstagabend ab 7:45 bis um 9:30 am Donnerstagabend. Die Telefonnummer ist in Freiburg 0761 37456. Ebenso auch am Samstag bei unserer Sondersendung ist das Telefon besetzt.
Tja, und jetzt vielleicht ganz kurz noch zu dem, was letzte Woche passiert ist. Also die Hohe Herre wollte mal wieder mit aller Gewalt erreichen, dass die Stimme der Region nicht am Donnerstagabend aus dem Radio kommt. Das haben sie zwar für letzte Woche geschafft, aber dafür die Woche gleich zweimal, heute Abend und am Samstag. Ja, heute um 7:45 wie immer, Samstag von 12 bis 2. Ja, und jetzt fangen wir an dann mit dem ersten Teil von der Berichterstattung über den Prozess in Mannheim und zwar über den gestrigen Tag.
Ich kann besser schwätzen, ja?
Da stimmt das Ding.
Ich hab meine Kunst her, vorher bist du nämlich da durch.
Hast du rufen sollen?
Oh yeah, na gut.
Waren Sie heute Morgen dabei, als der Befangenheitsantrag gestellt wurde?
Nein, da waren wir noch nicht da. Wir haben uns verfranst. Wir sind gelandet in Ballin-Weinheim. ob das Schicksal massiv für uns, wenn wir unterwegs sind, dass wir immer einen Fahrer haben, der nicht weiss, wo Käfertal ist, wir wissen es nicht. Also einfach sind wir halt gelandet irgendwo, wo wir haben müssen. Ein Mann hätte ich tatsächlich, ein Autofahrer, der hinter an uns gehalten hat. Da ist unser Fahrer Nüssen, hat der Herr gefragt, ob er uns tatsächlich nicht sagen kann, wo Käfertal ist. Dann hat er gesagt, doch, er fährt vorne an uns her. Dann habe ich gesagt, aber Sie haben doch nicht gesagt, wo wir hinwollen. Sonst hat er jemand nicht gefährt. Und da hat er uns also tatsächlich gelotst bis an eine Ecke, wo wir noch das nicht mehr haben können verfehlen. Und unter Umwegen ist noch eine Umleitung gewesen, sind wir dann glücklich noch an einer Straße schnell ausgestiegen. Und unsere Transparente und alles ist auf dem Parkplatz geblieben, aber wir haben gesagt, Hauptsache ist, wir sind da. Und dann sind wir halt ein wenig gesprochen.
Ja, und was haben Sie jetzt mitgekriegt? Was ist heute Morgen passiert?
Was heute Morgen passiert ist, wir haben dann mitgekriegt, also dass ein Befangenheitsantrag gestellt worden ist, nicht? Ja. Und will der Richter sich, oder was es sind, will der sich getroffen haben mit Gutachter oder halt, ja, was sind's, ja. und auch erstellen müssen. Was sie gesagt haben, haben wir ja nicht gehört, was sie miteinander gesprochen haben. Nicht, wo sie beieinander waren, aber 4 Stunden lang haben sie, glaube ich, miteinander gesprochen. Und ob sie auch noch gebetet haben miteinander, wissen wir halt nicht.
Und jetzt?
Und jetzt?
Sie hier und sitzen auf der Bank?
Jetzt sitzen wir auf der Bank und warten, bis wir wieder da rein dürfen. Sie haben nicht jetzt Nüsse geschickt, sie haben geschlossen, sie haben Angst, kann man legen, ein Bömbli.
Haben Sie keine dabei?
Nein, wir haben dann schon 3-mal diesen Polizisten die Tasche gezeigt.
Ich hab Herz... Sie haben sie runterfallen lassen?
Nein, ich habe Herztropfen dabei, ich habe Kopfentabletten dabei, ich habe Reisetabletten dabei, ein paar Taschentücher, ein Strickzeug, ein Schirm und eine Brille oder zwei. Dann haben sie gesagt, nein, ich soll wieder reinpacken. Aber das ist das erste Mal, dass wir Taschen zeigen müssen. Mhm. Scheinbar meinen sie, wir wären radikal, aber es ist nicht wahr. Wir sind die gleichen friedlichen Bürger noch. Und wenn es bleiben, wenn es möglich ist.
Das heißt, dass, wenn es möglich ist?
Ja, man weiß es halt nicht, was noch kommt. Man kann nicht sagen, was morgen ist. Das weiß man nicht.
Wenn der mir da einer reingeht, dann hat er halt 2. Je nachdem, wer
noch
anfangen.
Noch kitzeln wir sie
ein wenig. Weil wir uns wehren wär, um unsere Hütte, also können wir noch nicht erfahren.
Dann ist es Notwehr.
Ja, natürlich. Ja. Bei Ihnen heisst es auch so.
Aber man darf ja nicht, in der Bibel heisst,
wenn ja man einen
Backenstreich gibt, soll man
die andere Backe hinhalten. Und wenn sie mit der Ohrfeige davon kommen, können sie gerade raus.
Aber unendlich gefreut haben wir, als Elsasser hier da sind. Prima! Also man hat mich so gefreut, wirklich wo. Ja. Also wir sind doch alte, Bekannte nicht.
Und sieht bunt, gell?
Ja, dort war ich nicht dabei.
Das haben wir doch richtig getroffen. Dann hat er gesagt, endlich bin ich wieder mal unter Menschen.
Ja, und Solange haben wir gesehen in der Zeitung, da haben wir uns arg frei drüber, da ist immer im Wieler Wald bei uns gesessen und jetzt haben wir sie in der Zeitung gesehen und haben einen großen Bericht gelesen, Eva, sie haben mich arg gefreut, euer altbekanntes Gesicht wieder zu sehen.
In welcher Zeitung war das?
In der Badischen Zeitung.
In Frankfurt ist sie ziemlich offen dazu.
Ja.
Und
ja.
Remo ist auch da, ne?
Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ja.
Also, schönes Meidi Lüsemel, sie sitzt neben mir, das hat sich wer interessiert.
Und man hat nicht gerade so gelegen, dass man lange Gespräche mit ihnen führt, aber man freut sich, wenn man
aber
sie wieder sieht.
Aber Gesichter kennt man, wenn man den Namen nicht weiss. Nicht? Das geht uns mit der Kaiserstelle ja genau so. Man kennt uns alle und sind alle wieder da.
Wir haben für den Affen kannst du am Rhein, sonst wird wieder zum Oberplatz, zum Oberplatz, zum Oberplatz, zum Oberplatz.
Die Leute, die wir eben gehört haben, das waren Aufnahmen von gestern, das waren unsere Hauptpersonen bei diesem Prozess. Wir haben gestern ständig abgehört, Südwestfunk, Nachrichten und Berichte, und uns sehr gewundert, dass die Leute, die da hingefahren sind und die einzigen, die nicht bezahlt wurden, auf eigene Kosten mit den Bussen vom Kaiserstuhl aus den Rheindorfern und ein ganzer Bus aus dem Elsass und die Freiburger, dass die überhaupt nicht vorgekommen sind. Die sind 200 Kilometer gefahren und das ja nicht zum ersten Mal, um bei einem Prozess zu sitzen, Geld auszugeben und Zeit auszugeben, nur um zu demonstrieren, dass sie da sind, dass sie auf keinen Fall zulassen, dass viel gebaut wird. Und die Leute, die kommen halt nicht vor, es sei denn heute in einer kurzen Meldung, dass die Leute als Publikum dabei waren. Und ich hoffe, ihr habt eben gehört, so wie die Frauen aus Weißweil sich erklärt haben, dass sie eigentlich viel mehr dazu sagen haben, als die ganzen Beteiligten an der juristischen, auf der juristischen Theater da beim Prozess. Das ging ja, die andere Sache, dieser Befangenheitsantrag, zu dem Frau Tittmann eigentlich schon alles gesagt hat, was man dazu sagen kann, ging ja durch die Presse und durch einen Rundfunk. Der wichtigste Richter, der sachkundigste, hat sich 4 Stunden privat zusammengesetzt mit dem Gutachter und ihn danach bestellt. Das ist natürlich eine unglaubliche Mauschelei. Den Fall kann man hinterher sicher mal verwenden, wenn es um die Revision geht und um den Prozess. Wir wollen da nicht weiter drauf eingehen, außer dass wir hier die Presseerklärung der Bürgerinitiativen, die sie in Mannheim direkt darauf abgegeben haben, kurz vorlesen.
Im Anschluss an die Unbefangenheitserklärung des 10. Senats des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim teilen die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen mit. Es kommt nicht darauf an, ob ein Richter sich für befangen oder unbefangen erklärt oder ob ein Gericht sich für unbefangen befindet, sondern es kommt darauf an, dass derjenige, der das Gericht angerufen hat, Vertrauen in das Gericht haben kann. Dieses Vertrauen ist endgültig zerstört. Die BIs können in dieser Unbefangenheitserklärung nichts anderes sehen als eine eindeutige Parteinahme. Die BIs äußern ihr Befremden darüber, dass das Gericht ebenso wie die Vertreter des beklagten Landes in fast wörtlicher Übereinstimmung den betroffenen Klägern die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens und sogar die Vernunft abgesprochen haben. Auf die für die Zukunft zu erwartende Entwicklung werden sich die BIs einstellen.
Diese Erklärung ist unterschrieben, die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen. Und dass das auch diesmal kein leeres Wort war, genauso wenig wie die badisch-elsässischen Platzbesetzungen seit 1974, zeigt die einfache, aber großartige Tatsache, dass ein ganzer Bus aus dem Elsass nach Mannheim gekommen ist.
Welche Initiative war es denn, dass ein Bus aus dem Elsass gekommen ist?
Ja, das ist der CSFR, der die Leute mobilisiert hat, für auf Mannheim kommen.
Und wieso dieses Jahr und nicht vor einem Jahr und nicht vor zwei Jahren? Hat sich was geändert im CSFR? Wie siehst du das?
Ja, vor zwei Jahren sind schon ein paar gekommen, aber nicht so viele als jetzt. Da sind ein Stück 20, die gekommen sind. Sind gekommen von Schlettstadt, von Straßburg.
Ja, was hat sich im Bewusstsein geändert? Warum jetzt gerade ein Bus mit 45 Leuten? Finde ich schon wirklich schön und gut.
Wir kommen einfach heute, weil wir einmal ein Dreieckland angestellt haben. Und jetzt, wo etwas ist, im Land von Basel oder im Land von Pays de Bade oder im Elsass, wenn ein Kampf ist gegen ein Atomwerk, gehen wir überall hin, im Dreieckland.
Und wie ist das, wenn du hier sitzt, du kommst an und gleich wird es vertagt und du wartest stundenlang, ist es verwirrend für dich oder stinkst dir oder wie reagierst du darauf, wenn du da einfach, wenn es einfach nicht weitergeht und du denkst, dass du umsonst gekommen bist vielleicht?
Ja, man kommt nie umsonst, wenn man schon da ist, ist es doch für etwas nicht. Und wenn man nur die anderen sieht, dann man ist doch ein Treffer zwischen den Teachern, zwischen uns wieder, ist doch nicht umsonst, dass wir kommen.
So, das waren Stimmen von gestern. Und jetzt sind wir einen Tag gesprungen, heute ist Donnerstag, wir haben jetzt eine direkte Leitung nach Mannheim und fragen da natürlich als erstes mal, wie war das überhaupt mit unseren Leuten vom Kaiserstuhl, wie viele sind denn da hingekommen, wo kamen sie her, was haben sie gemacht, wie war eigentlich so die Stimmung unter den Leuten?
Ja, also heute war wieder sehr viel los, eigentlich viel mehr als gestern, der Saal war eigentlich noch voller als gestern, wenn es möglich ist, allerdings keine Elsasser. Dafür, glaube ich, mehr Freiburger und vor allem, was den Kaiserstuhl betrifft, viel mehr von den alten, engagierten Leuten, die wir immer kennen und die auch auf dem Platz waren. An der Stimmung hat man auch gemerkt, die Leute waren lebendiger, haben sich viel mehr auseinandergesetzt, haben viel draußen rumdiskutiert. Mhm. Und das war, also irgendwie, gestern war es etwas so gedämpft und vielleicht man war da, aber nicht so richtig interessiert, hat man wahrscheinlich einen Eindruck, oder ein bisschen frustriert wegen der Warterei. Heute war es entschieden anders.
Sag mal, ist einfach so, damit man sich das vorstellen kann, wie viele Leute sind denn da so etwa gestern und heute da gewesen von hier?
Schwer einzuschätzen. Ich würde von 300 bis 400 Leuten reden, so ungefähr. Das ist wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, wie weit es ist.
Mhm.
Und alle Leute, die eigentlich arbeiten normalerweise, nicht freigenommen haben.
Wie waren das übrigens mit den Plakaten? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein Plakat beschlagnahmt wurde, weil es beleidigenden Inhalt gehabt hätte.
Davon habe ich nichts mitgekriegt, darüber kann ich nicht sagen.
Ah ja.
Nee, davon weiß ich nicht.
Ja, okay. Und wie ist nur heute weitergegangen mit dem Prozess? Wir haben also erfahren, der Befangenheitsantrag abgeschmettert. Und jetzt sollten also die Gutachter zu Wort kommen.
Ja, die Gutachter haben schon gestern angefangen zu reden, und zwar zuerst der Herr Wutschig. Aber da wird jemand anders jetzt weiter berichten.
Okay.
Ja, also gestern wurde nochmal der Herr Wutschig vom TÜV in Stuttgart geladen. und hat eine Stellungnahme abgegeben zu seinem Gutachten. Und bevor Wutschig angefangen hat zu reden, haben die Rechtsanwälte der Kläger, also Beretz und De Witt, vor allem versucht, dem Gericht klarzumachen, dass sie die Rolle des Sachverständigers Wutschig anzweifeln, weil Wutschig selber immer nur im Plural spricht, wenn er von seinem Gutachten spricht. Also er sagt immer, wir haben das erarbeitet und meint damit den TÜV. Er selber hat an sich keine Erkenntnisse gewonnen, die er dem Gericht zur Verfügung stellen kann, sondern der liefert immer nur Ergebnisse, die irgendwelche Mitarbeiter vom TÜV mal errechnet haben, errechnet auf irgendwelchen Grundlagen, die er immer als die allgemeinen Rechengrundlagen bezeichnet, die aber nie überprüft worden sind, sodass er immer nur die Meinungen anderer Wissenschaftler wiedergibt. Und unsere Anwälte waren dann eben der Meinung und wollten das dem Gericht nahebringen, dass eben zu diesen Teilfragen eben auch diese Wissenschaftler gehört werden müssen und nicht so ein Oberwissenschaftler, der für alles kompetent ist. Das Gericht hat aber es abgelehnt, sofort darüber zu entscheiden, ob man den Herrn Wutschig ablehnt. Die haben gesagt, sie wollen am nächsten Morgen, nachdem er angehört worden ist, entscheiden. Ne? Sodass also die Befragung von dem Wutschig über die Bühne ging. Der hatte auch nur gestern Zeit, es wurde also im Eilverfahren dann durchgezogen und abgeschlossen.
Der ist also praktisch nur so ein Verwalter, ein Verwaltungsfachmann für wissenschaftliche Ergebnisse anderer Leute.
Ein echter Bürokrat, der sitzt da, ist Abteilungsleiter und hat eben mehrere Wissenschaftler unter sich in seiner Abteilung, die für ihn dann die Berechnungen anstellen. Und er hat jetzt immer nur die Aufgabe gehabt zu erklären, was diese Leute ausgerechnet haben. Und da hat er immer nur irgendwelche DIN-Normen und irgendwelche Normalwerte zitieren können, die eben, wie er sagt, halt nach Stand von Wissenschaft und Technik üblich sind. Das sind halt genau die Grundlagen, auf denen die Betreiber immer ihre Berechnungen anstellen. Und wo jegliche Kritiker, die andere Ansichten über diese Basiswerte und Rechenmodelle haben, überhaupt nicht berücksichtigt sind.
Ja, okay, das war also der TÜV. Der war gestern dran. Und wie ist denn dann noch weitergegangen? Kam noch irgendwas so heute von Bedeutung?
Ja, also heute war sehr interessant. Ne? Es begann heute Morgen gleich mit einer Kontroverse. Und zwar hat die Vertretung der Landesregierung und die Vertreter jedenfalls der Kraftwerksbauer und der Landesregierung haben versucht, den einzigen Kritiker, der bisher vom Gericht als Gutachter bestellt worden ist, den Professor Black Neuhaus, abzulehnen und zu verhindern, dass der als Gutachter gehört wird. Und es sollte quasi so ein Gegenzug sein zum Versuch der Ablehnung von Wutschig am Tag vorher. Und die haben das dann so begründet, dass sie gesagt haben, also dieser Professor Black Neuhaus hat erstmal ja nur wenige Sachen wissenschaftlich veröffentlicht. Außerdem vertritt er nur eine Randmeinung auf dem Gebiet der Radioökologie. Insofern sei es völlig unerheblich, was der zum Thema zu sagen hat, denn die kompetenten Leute sind ganz andere. Ne? Das sind halt die Leute, die in der Reaktorsicherheitskommission sitzen und die im Kernkraftwerk Jülich, in der Kernforschungsanlage Jülich sitzen und in Karlsruhe im Kernforschungszentrum und so weiter.
Wobei man immer dazu sagen muss, weil diese Namen klingen ja so neutral, ne? Das sind alles Institutionen der Betreiberseite, die gehören zur Atomindustrie.
Ja. Und außerdem hatten unsere Anwälte noch verlangt, dass Dieter Teufel und noch ein zweiter Wissenschaftler, Franke heißt er ja, von IFOI in Heidelberg, auch als Gutachter Stellung nehmen dürfen, befragt werden dürfen. Daraufhin hat sich dann das Gericht zurückgezogen, kurz beraten und hat entschieden, dass Teufel und Franke vom IFOI nicht gehört werden Und zwar, weil sie in der Vergangenheit immer mal wieder schon als Berater der Kläger aufgetreten sind. Die sitzen halt neben unseren Rechtsanwälten und stellen zwischendurch auch Fragen an die jeweiligen Gutachter, die da sitzen. Man muss dabei sehen, dass auf der anderen Seite drüben, wo die Anwälte der Landesregierung sitzen, zum Beispiel der Herr Professor Kussmaul direkt nebendran sitzt, der ja auch im Prozess als Gutachter aufgetreten ist. Und da hat natürlich das Gericht keine Einwände gehabt.
Das war ja noch mit dem kalifornischen Skandal verbunden.
Ja, natürlich. Die sind ja auch zusammen dahin gereist. Gut. Und das Gericht hat aber nicht abgelehnt die Anhörung des Gutachters Professor Bleck-Neuhaus. Der hat dann sein Gutachten erläutert, hat sehr ausführlich und sehr verständlich, ganz im Gegensatz zu den anderen Gutachtern, erklärt, weshalb seine Berechnungen eben Berechnungen sind, die heute von der offiziellen Wissenschaft noch so wenig anerkannt sind, und hat beschrieben eben, dass viele Wissenschaftler sich heute scheuen, einfach die Konsequenzen aus den Berechnungen, die sie angestellt haben und aus den Ergebnissen, die sie tatsächlich ermittelt haben, zu ziehen. Der hat dann Punkt für Punkt gezeigt, dass er hergegangen ist und hat lauter Untersuchungen genommen von anerkannten Wissenschaftlern und hat deren Einzelergebnisse, die die hatten, zusammengefasst jetzt in seinem Gutachten und hat schließlich ein Ergebnis daraus gezogen, nämlich dass dieser Wert, um den es ging in seinem Gutachten, nämlich die Belastung mit Jod, die vom Kernkraftwerk pro Jahr abgegeben werden darf.
Im sogenannten Normalbetrieb.
Ja, im Normalbetrieb. Dieser Wert, der als Grenzwert bei 90 Millirem liegt, dass der selbst im Normalbetrieb überschritten wird und dass jeder dieser Wissenschaftler eigentlich das hätte einsehen müssen, wenn er aus seinem kleinen Teilergebnis, was er erforscht hatte, Konsequenzen gezogen hätte. Aber diese Wissenschaftler, die haben immer nur ihre Teilergebnisse als Zahlen irgendwo veröffentlicht, ohne Schlussfolgerungen zu ziehen. Und er hat jetzt eben diese Schlussfolgerungen gezogen und hat gesagt, selbst im Normalbetrieb kann jederzeit dieser Wert überschritten werden. Und das war sehr, sehr interessant. Die haben natürlich Die Anwälte der Landesregierung, der Naumer und Kuhn, haben natürlich mit allen Tricks versucht, den Gutachter da aufs Glatteis zu führen, der aber dermaßen gut sich eingearbeitet hatte in dieses Gebiet, dass er also wirklich nicht anzugreifen war und dermaßen überzeugend gewirkt hat, dass es sehr beeindruckend war für uns. Also wir saßen wirklich sehr gefesselt da drin. Ne?
Ja, jetzt wie sieht's denn aus? Wie wird's denn weitergehen? Also
ja, es ist im Moment noch nicht ganz einfach abzuschätzen, wie es jetzt weitergeht, weil im Moment jetzt nochmal ein Gutachter gehört wird zur Radioökologie, und das ist der offizielle Gutachter, der mehr wissenschaftlich anerkannte Gutachter, der befragt wird, Handke heißt der. Und,
ach, das ist der, mit dem der Richter Sommer gequatscht hat, die vier Stunden.
Ja, die privat da getroffen hatten auch. Ne? Und der hat jetzt also, da die Befragung läuft, und dieser Mensch ist wieder ganz ähnlich wie Wucci gestern, auch so ein Verwaltungsbeamter, der praktisch immer nur vorträgt, was seine Beamten errechnet haben, der aber selber jegliche Verantwortung und jegliche Konsequenz aus dem, was sie errechnen, abstreitet und von sich weist. Ja. Und dieser Mann, der ist dermaßen eingeschränkt auf seine Verordnungen und Richtlinien, die er hat, dass er halt die Verantwortung, die er als Wissenschaftler dabei hätte, halt auch überhaupt nicht zieht. Ne? Und der Richter, der ihn dauernd jetzt befragt hat, der musste ihm immer schon in seiner Frage die Antwort mitliefern, damit er überhaupt irgendwelche Ausführungen machen konnte. Das war wirklich erschütternd mitzuerleben, gerade nachdem vorher dieser Professor Black Neuhaus da viel klarer und viel verständlicher und viel prägnanter so seine Ausführungen halt gemacht gehabt hat.
Wie ist denn das? Werden diese Leute von der Atomindustrie, diese Gutachter, wie sie heißen, werden die irgendwie auch kritisch befragt von den Richtern, und zwar ernsthaft kritisch?
Nee, das ist ganz markant, die Rolle, die das Gericht dabei spielt, ne? Also man muss sich vorstellen, es hat da oben 5 Leute, die da in schwarzen Roben sitzen, 3 davon, die machen immer den Eindruck, als schlafen sie. Der Vorsitzende, der brilliert immer mit völligem Unverständnis von dem, was gerade läuft. Der brüllt nur ab und zu in den Raum Ruhe und...
Ach, da ist glücklicherweise manchmal Unruhe also.
es ist häufiger Unruhe. Die Leute, die gehen so richtig mit, ne? Und applaudieren auch mal und rufen dazwischen und so. Und der will also, das merkt man, der will, dass das durchgezogen wird, dass heute jetzt die Gutachter zu Ende sind, dass der Prozess halt mit Ende dieses Jahres wirklich über die Bühne ist. Und dann hat einen, dieser Sommer, Richter Sommer, der jetzt so lange krank war, der ist der Berichterstatter und der muss die Fragen stellen. Und da merkt man halt ganz deutlich, wie der sich bei den Gutachtern entweder anbietet, wenn es eben Gutachter der Betreiberseite sind, und versucht, denen möglichst angenehme Fragen zu stellen und denen hinten reinzukriechen, um es mal so deutlich zu sagen, und denen ja keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Ne? Und wir andererseits bei dem Black Neuhaus also ganz massiv versucht hat, dem Fragen zu stellen, um ihn aufs Glatteis zu führen. Ne?
Du hast gerade eben angesprochen, die Dauer vom Prozess. Da wurden jetzt Spekulationen laut hier so in Medien, dass es nicht so aussieht, dass die mit dem Plädoyertermin im Oktober, dass die da hinkämen und dass es vielleicht doch wieder bis nächstes Jahr noch dauert. Gibt es da einen Anhaltspunkt?
Nee, im Moment noch nicht. Mhm. Im Moment kann ich da nichts Neues berichten.
Gibt es irgendwelche neue Termine schon?
Nur, dass Ende Oktober wieder 2 Tage Gerichtstermin sein wird.
Ah, ja.
Ich glaube 26. bis 27. Oktober.
Ja, dann habe ich noch 2 Fragen, die ich wichtig finde. Das eine, die ganze sogenannte Entsorgungsfrage. Das heißt, wohin mit dem ganzen Atommüll und Wiederaufbereitung und so weiter, ist ja jetzt durch die neuere Entwicklung in La Hague erstmal gebremst in der Bundesrepublik. Ja. Gibt es ja auch keine Möglichkeiten, und es gibt ja die Festlegung, dass so ein Ding nicht gebaut werden darf, wenn das nicht geklärt ist. Und taucht das in diesem Prozess überhaupt auf?
Nein, überhaupt nicht. Und zwar, weil die sich ja sehr einfach machen, indem sie sagen, wir entscheiden nur über die Grundlagen, die damals vorlagen, als 1975 die erste Teilerrichtungsgenehmigung erstellt wurde. Die überprüfen nur diese Tatsachen, die mit der ersten Teilerrichtungsgenehmigung damals zu tun hatten.
Ja, dann eigentlich ist das ja auch klar, ne? Die entscheiden über die Teilerrichtungsgenehmigung, aber über das Atomkraftwerk entscheidet die Bevölkerung.
Eben. Da vertreten die halt die Ansicht, dass der Nachweis einer Entsorgung vom Betreiber erst zu liefern ist, wenn das Ganze schon steht.
Ja. Hm. Gut. Ja, haben wir noch was vergessen?
Haben wir was vergessen? Warte mal, die Mühle.
Ja, so wichtig ist darauf hinzuweisen, dass am Samstag in der längeren Sendung wirklich viele Interviews, also ein paar sehr gute Interviews kommen von Kaiser Stühler, von der Anwaltsseite auch. Manche, die sehr sachlich sind, die sich sehr kompetent mit der Sache auseinandersetzen können und auch sehr emotionale Reaktionen, sehr gutes Gespräch mit einem Gesandten von der Regierung, der niedergeschmettert wurde von ein paar Kaiserstühlern. So ziemlich spontane, gute Sachen.
Also, gehen wir jetzt gerade nochmal bekannt in der Sendung, es war am Anfang schon mal gesagt worden, am Samstag Sondersendung über den Prozess in Mannheim um 12 Uhr. Ja, 12 bis 14 Uhr, 2 Stunden Samstagnachmittag, Sondersendung von 12 bis 14 Uhr.
Und erzählt es um euch alle.
Das
ist wichtig. Macht noch ein bisschen Werbung um euch herum.
Okay. Und da kommen jedenfalls auch viele Mitbringsel von unseren Leuten aus Mannheim drin in der Sendung. Also Samstag nicht vergessen, 12 bis 14 Uhr. So, Dankeschön.
Bitteschön.
Wir machen jetzt Schluss. Tschüss.
Tschüss.
Was da in der letzten Zeit passiert bei uns, das macht mich ganz verrückt. Bei allen ist etwas durcheinander. Die Treibstromfabrik, die hat uns im Knick. Der weiß der Teufel, was wird noch aus unserem Land. Es geht doch frei, aber er vergisst nicht schlafen. Was er mit uns sein will, macht die Städte gar. Der alte Mann daher mit seinen 74 Jahren, unserem Bild als ihre auf der Wieler Platz. Stellt's vorher wie auf Zeit und mischt die 100 Liter und brodelt's der nächstbeste an.
Also das war es jetzt für heute zu Wiel am Samstag nochmal ausführlich. Das habt ihr ja eben am Telefon schon gehört, was da noch alles Tolles kommt. Ja, ganz kurz nochmal unsere Telefonnummer. Ruft an. Oder rufet an für die am Kaiserstuhl. Unter der Nummer 0761 37456. Bis um 9:30. Ja, oder eher noch länger, weil unsere heutige Sendung ist ja ganz schön grusig lang. Also, und jetzt kurz wieder. Jetzt kommt der Beitrag von der Kriminalisierungsgruppe aus Freiburg. Und zwar die Kriminalisierungsgruppe, das ist eine Gruppe von Leuten, die sich hauptsächlich kümmert um die ganzen Prozesse, die jetzt im Anschluss an die Auseinandersetzung um den Schwarzwaldhof anstehen. Landfriedensbruch, kriminelle Vereinigung, was weiß ich, was es alles gibt, auf jeden Fall. Die kümmern sich drum, also gende Leute, wo Anklage jetzt im Haus haben, Tipps und empfehle denen Anwälte oder mache rechtliche Beratung, was überhaupt die Leute für Rechte haben. Und kümmere sich um Öffentlichkeitsarbeit und auch um die Finanzierung von der ganzen Prozesswelle, weil das ist unglaublich, also das sind zigtausende von Mark.
Internationale Kriminalität, ein Beitrag der Kriminalisierungsgruppe.
Was heißt Kriminalisierung für uns?
Also ich finde, da geht es eigentlich in der Hauptsache darum, dass der Staat erstmal von dem eigenen Dreck, den er produziert, ablenken will. Das heißt von den ganzen Geschichten, für die wir eigentlich auf die Straße gegangen sind, also Wohnraumzerstörung, Spekulation, Innenstadtzersiedlung, und so weiter, dass das eigentlich alles nicht mehr auftaucht, sondern dass, ja, weiß nicht, dass es denen im Moment fast gelungen ist, uns in so eine Art Defensive zu drängen irgendwie. Das ist ein Punkt dabei. Ja, zur Defensive kann man eigentlich auch noch sagen, dass schon teilweise das Konzept von denen aufgegangen ist, einfach Leute von uns abzuschrecken, irgendwie abzuschrecken, auf die Straße zu gehen, irgendwas zu machen. Ein anderer Punkt ist, dass es schon so ist, dass wir, glaube ich, auch bestimmte Grenzen einfach im Zug von einer Auseinandersetzung im Schwarzwaldhof überschritten haben. Das heißt auch mal angefangen haben, aus dem Schwarzwaldhof rauszugehen, draußen Sachen zu machen, zu sprühen und so weiter. Alles Geschichten, die auch teilweise eben tatsächlich gegen Normen des Strafrechts verstoßen. Und in der Form, wie wir Grenzen überschreiten, fangen die natürlich jetzt auch an, weil sie sich irgendwie bedrohter fühlen, selber oder ihrerseits Grenzen zu überschreiten.
Nach der Räumung vom Schwarzwaldhof gab es sehr viele Demonstrationen. Bei den Demonstrationen ist die Polizei auch oft so vorgegangen, dass sie Leute zusammengeschlagen hat, dass sie Leute verhaftet hat, gegen Leute Anklagen angestrengt hat. Jetzt im Herbst laufen die ersten Prozesse an. Was macht die Kriminalisierungsgruppe zu den Prozessen?
Gibt es eigentlich mehrere Geschichten. So, die eine ist, klar, wir probieren mit den Betroffenen selber zu reden irgendwie. Und eigentlich die zweite Sache, die im Moment wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, heißt eigentlich Öffentlichkeit herstellen.
Was heißt das, Öffentlichkeitsarbeit? Wie macht ihr das?
Ja, das heißt zu probieren, irgendwie erstens mal möglichst viele Leute klar in die Prozesssäle reinzukriegen. Das heißt, dass sich auch wirklich mal ganz viel angucken, was da eigentlich passiert, was mit Einzelnen von uns gemacht wird, was der Staat eigentlich vorhat. Das heißt auch Verfahren in Zusammenhang zu stellen, damit genau das Konzept von der Justiz praktisch die Leute zu vereinzeln eben einfach nicht aufgeht.
Was können Leute, die jetzt nicht in der Kriminalisierungsgruppe tun, um auch mitzuhelfen, so eine Öffentlichkeit herzustellen?
Ich meine, das ist schwierig. Erstens mal wäre es ganz gut, wenn viele Leute in der Kriminalisierungsgruppe wären oder wenn es ganz viele Kriminalisierungsgruppen gibt. Zweite ist schon, dass ich glaube, irgendwie, dass dazu einfach sozusagen mehr Gefühl oder mehr Sensibilität gehört für die Geschichten, die jetzt eigentlich laufen. Das heißt, dass eigentlich auch mal wieder Leute anfangen, sich erstens mal selber wieder in Auseinandersetzungen einzuklinken. Das heißt, um ein autonomes Zentrum zu kämpfen oder so, weil dadurch nämlich auf der anderen Seite auch genau das Verständnis für die Geschichten wieder entsteht, die im Moment laufen. Ne? Und Öffentlichkeit in so einem Zusammenhang, das ist klar, das ist die ganze Palette von Flugblättern über Wandzeitungen, über Straßentheater, über ganz, ganz wichtig, über Aktionen, wie man Geld beschaffen kann, also ich weiß nicht was, Konzerte oder irgendwie so, wo ich finde, lasst euch was einfallen, also weiß ich nicht.
Du hast mal einen Punkt auch noch genannt, das ist Beratung. Beratung von den Leuten, die eine Anklage haben. Wie sieht so eine Beratung aus?
Ja, das sieht eigentlich so aus. Es kommt irgendwann, taucht bei uns jemand auf und sagt, ich habe, ja, weiß nicht was, hab halt Ärger, hab einen Strafbefehl, hab eine Anklage oder irgendwie sowas gekriegt. Ne? Und wir probieren dann eigentlich erstmal, also fragen erstmal, ob der Betroffene oder Betreffende, ob der einen Anwalt hat. Das heißt, wir kennen auch Anwälte, können also auch teilweise sagen, geh mal zu dem, der ist ganz gut, oder geh zu dem nicht, der nimmt dich eher aus oder so. Auf einer zweiten Ebene können wir teilweise durch die Erfahrung, die wir selber gemacht haben, ein bisschen was erzählen darüber, wie es in Gerichtssälen eigentlich zugeht. Das heißt, was mit den Einzelnen gemacht wird irgendwie. Ne? Und das, ich glaube, das nimmt auch ein bisschen Angst in einer bestimmten Situation, wenn man eben einen Eindruck hat, das ist nicht total unbekannt, was auf dich zukommt. Was nicht heißt, dass wir alle juristischen Probleme, die in so einem Verfahren auftreten, lösen könnten. Das ist natürlich eher Sache der Anwälte.
Wie sieht es eigentlich aus mit den Zeugen? Gibt es genügend Zeugen oder habt ihr da im Moment Probleme mit?
Ich meine, das ist schon eine rhetorische Frage, ne? Klar gibt es bei Weitem nicht genügend Zeugen, obwohl ganz, ganz viele Leute im Grunde mitgekriegt haben, was gelaufen ist. Ich meine, wenn man sich, die Komplexe, die da anstehen, es gibt Verfahren für diese Straßenfest, da kommen wir sicher nachher noch drauf, es gibt Verfahren, bezüglich der Geschichten, die damals in der Salzstraße gelaufen sind, wo die Bullen geknüppelt haben, wie wild. Da gab es unheimlich viele Leute, die drumherum gestanden sind, die irgendwas gesehen haben. Ne? Und ich meine, Wir haben damals, haben wir gesagt, oder ist allgemein gesagt worden, schreibt Protokolle und so, das wäre im Grunde jetzt noch wichtig, dass wenn man sich an einzelne Vorfälle erinnern kann, wie jemand zusammengeschlagen worden ist von Bullen, wie jemand abgeschleppt worden ist oder irgendwie so Geschichten auch irgendwie aufzuschreiben. Ne? Das heißt auch ein bisschen sensibel sein den Aufrufen gegenüber, die in der Stadtzeitung stehen, wo ab und zu mal wo ein Bild drin ist und dann drin steht, erinnert sich jemand und so. Und es wäre ganz schön, wenn sich immer jemand erinnern würde.
Aber du hast vorhin das angeschnitten, dass mehrere Prozesskomplexe jetzt anstehen. Wie viele Verfahren waren denn überhaupt laufen?
Ja, BZ spricht davon, die schreiben irgendwie so, aus Justizkreisen wäre bekannt geworden, das ist so um die 70 Verfahren sind, also glauben wir auch nicht aussehen. Man kann es nicht so ganz genau übersehen, weil dann noch auf einmal Verfahren nachgeschoben werden können, wo auf einmal, das ist jetzt gerade wieder passiert gestern, dass eine Anklage kommt wegen Landfriedensbruch gegen jemand, der das überhaupt nicht erwartet hat, irgendwie, der damals rausgegriffen worden ist und auf einmal ein 17-jähriges Mädchen, die total überrascht ist irgendwie, wie es so weit kommen kann irgendwie.
Mit welchen Prozessen beschäftigt ihr euch im Augenblick?
Das sind ein paar Sachen. Das eine sind diese Straßenfestprozesse. Wer sich erinnert, da ging es darum, dass es ein Straßenfest am Bertholdsbrunnen gegeben hat, wo ein paar hundert Leute, ich weiß nicht was, Musik gehört haben und Kuchen gefressen haben und lauter so Sachen. Und die Bullen eigentlich ziemlich willkürlich Leute rausgegriffen haben mit der Behauptung, sie hätten eine Straßenbahn genötigt, wobei es in den Prozessen zu klären sein wird, inwieweit man überhaupt Straßenbahn nötigen kann. Das ist ein Komplex. Andere Geschichten, die laufen, ist die Räumung von der Escholzstraße. Das war, Escholzstraße war diese 20-Minuten-Besetzung, irgendwie, wo Leute ins Haus reingelaufen sind, auch gar nicht so richtig wussten, was los war, und von SEK dann ganz, ganz schnell wieder rausgezerrt worden sind. Eine dritte Sache war die Besetzung in Merzhausen, wo Prozesse wegen Stromdiebstahl anstehen. Da hat die FEW Strafanzeige gestellt, weil da irgendwie der Stromzähler angeknabbert worden ist, irgendwie damit in einem Haus Licht war. Da sind auch Strafbefehle raus. Dann gibt's natürlich die Verfahren gegen die vier, für die wir eigentlich damals alle auf die Straße gegangen sind. Das heißt, Winne, Günther, Uwe, Schorsch. Also die sogenannte kriminelle Vereinigung. Und ja, an dem Punkt müssen wir eigentlich nochmal was reinsagen. Nämlich, dass die Krimi-Gruppe eigentlich auch gemerkt hat, dass wir uns zurzeit ein bisschen sozusagen in der Defensive befinden. Das heißt, wir verteidigen die Leute. Und wenn man sich dran erinnert, vor einer Zeit noch sind wir genau für die Leute auf die Straße gegangen. Das heißt, haben in Karlsruhe eine Demo gemacht, haben in Freiburg Demos zum Knast gemacht. Und das wäre eigentlich auch ganz schön oder wichtig irgendwie, dass Leute sich das in den Kopf reindrücken, dass das immer noch ansteht irgendwie und dass sowas mal wieder stattfindet. Ja, das ist ein Punkt. Naja, und zu den Verfahren, da werden wahrscheinlich noch ziemlich viel Verfahren kommen, die man noch gar nicht überblicken kann, wo einzelne Auseinandersetzungen oder ein Steinwurf oder Scheiben bei Rombach, nee, das ist glaube ich eingestellt, oder ein umgeschmissenes BZ-Auto und also lauter so einzelne Geschichten, das kann man noch nicht so genau sagen.
Am Montag ist der erste Prozess wegen dem Straßenfest. Kannst du mir vielleicht so ein bisschen erzählen, um was es da jetzt genau geht?
Das ist der Prozess gegen Siegfried. Also Straßenfest habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Das war also dieses Ding am Bertholdsbrunnen, wo die Bullen Leute rausgegriffen haben. Die haben unter anderem, bei 15 Leuten war der Siegfried dabei. Dem werfen sie halt auch vor, er hätte die Straßenbahn genötigt und zusätzlich er hätte die Polizeibeamten beleidigt und naja, es wird sich zeigen, was dabei rauskommt.
Hat der Prozess eine besondere Wichtigkeit?
Ja klar, ne? Ich meine, erstens mal ist es das zweite Verfahren überhaupt von dieser ganzen Reihe von Prozessen. Das heißt, wenn am Anfang, wenn die Verfahren gut laufen jetzt, dann wird es am Ende auch nicht mehr so dick sein. Zweitens mal hat es natürlich eine Bedeutung für die 14 anderen Straßenfestverfahren. Das heißt, wenn beim ersten Prozess sich rausstellt, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrer rechtlichen Würdigung total daneben gelegen ist, dann hat das natürlich Folgewirkungen für die anderen Verfahren. Das heißt, es lässt sich dann so schnell niemand mehr verknacken. Das heißt halt auch, dass gerade in dem Verfahren es wichtig wäre, wirklich, dass ganz, ganz viele Leute im Saal drin sitzen und ich weiß nicht, was sich lauter Sachen dazu einfallen lassen, das mal an die Öffentlichkeit zu tragen.
Erfreuliche Durchsage, holt Papier und Stift. Wir wollen nämlich jetzt noch zum Schluss das Prozesskonto durchgeben, damit ganz, ganz viel Geld draufkommt.
Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus.
Jetzt das Prozesskonto. Und zwar müsste das Empfänger ist Marie Vanoli. Die Kontonummer des Empfängers, also Marie Vanoli, ist 57 11 703 und zwar bei der Volksbank Freiburg. Und jetzt noch zum Schluss schnell noch die Prozesstermine, damit er also auch ganz zahlreich erscheint. Und zwar am 14. ist der Termin, der Prozesstermin gegen Siegfried, wegen Straßenfest. Am 25. ist auch der Prozess nochmal gegen Straßenfest. Am 26.09. ist ein Prozess wegen der Eschholzstraße. Am 5.10. findet ein Prozess wegen schwerer Landfriedensbruch statt. Und am 6. ist noch ein Prozess wegen Eschholzstraße. Und das sind bisher die Termine, die uns bekannt sind, also die bisher jetzt schon rausgekommen sind. Es werden noch eine Menge folgen.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Telefonnummer 0761
37456 könnt ihr uns anrufen. Und als nächstes setzt dann anschließend der Beitrag von der ADW zur Nuklex in Basel.